Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Seit Wochen rüstet Russlands Präsident Putin an der Grenze zur Ukraine auf. Nur eine Machtprobe oder steht ein neuer Krieg bevor? Wir sprechen das gleich mit der Russland-Expertin Susan Stewart von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Außerdem geht es nach Belarus. Dort setzt eine Gruppe ehemaliger Geheimdienstler und Polizisten das Lukaschenko-Regime unter Druck. Und wir blicken nach Frankreich. Die Nationalversammlung debattiert heute, ob aktive Sterbehilfe künftig erlaubt sein soll. Könnte aus dem Konflikt in der Ostukraine ein offener Krieg zwischen Russland und der Ukraine werden? Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen lassen genau das jedenfalls befürchten. Die prorussischen Separatisten und die ukrainische Regierung werfen sich gegenseitig den Bruch der Waffenruhe vor. Erst gestern wurden wieder zwei ukrainische Regierungssoldaten getötet. Vor allem aber zieht Russland seit Wochen Kampfverbände auf der besetzten Krim und an der russisch-ukrainischen Grenze zusammen. Derweil bemüht sich der ukrainische Präsident Selenskyj um einen schnellen Beitritt zur NATO. Nur der könne Russland Einhalt gebieten. Was aber verfolgt Moskau mit dem Truppenaufmarsch und wie könnte Europa, genauer Deutschland und Frankreich, jetzt noch vermitteln? Das möchte ich mit Susan Stewart besprechen. Sie leitet die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Stewart, Kreml-Sprecher Pieskow sagte kürzlich, die Truppenbewegung müsse niemandem Sorgen machen. Russland stelle für kein Land der Welt eine Bedrohung dar, einschließlich Ukraine. Wie glaubwürdig ist diese Behauptung?
Die ist überhaupt nicht glaubwürdig, denn dieses Zusammenziehen der Truppen ist potenziell sehr gefährlich, weil wir nicht wissen, was die russischen Absichten sind. Und weil es selbst, wenn diese Absichten nicht so sind, dass man einen neuen Krieg will, kann es dazu kommen, dass auf der einen oder anderen Seite ein Fehler begangen wird, der eben dazu führt, eben durch diese Anmaßung der Truppen zu neuen Kampfhandlungen.
Es gibt ja verschiedene Vermutungen, Theorien über die Absichten. Welche halten Sie denn für am wahrscheinlichsten?
Also ich glaube, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass also in der internationalen Politik. Das heißt, also ich denke, dass Putin durchaus die neue Administration Biden in den USA testen möchte mit diesem Verhalten. Und ich glaube auch, dass er ein bisschen Selenskyj bestrafen möchte, weil Selenskyj sich nicht fügt, wie Putin sich das am Anfang erhofft hat. Es kann auch um innenpolitische Gründe gehen, aber ich glaube, dass diese internationalen im Vordergrund stehen.
Also möglicherweise eine Reaktion auf die Aussage von US-Präsident Biden, Biden werde angesichts russischer Aggression nicht umfallen.
Richtig. Also ich glaube, das spielt durchaus eine Rolle und es kommt noch dazu, wie wir wissen, dass Russland die EU für einen schwachen Akteur in der Außen- und Sicherheitspolitik hält. Und Putin sieht es vielleicht als geeigneten Moment, wo die Administration Biden noch neu ist und die EU geschwächt ist, auch durch die Pandemie, solche Kampfhandlungen zu beginnen.
Wie sollte die Europäische Union reagieren?
Ich denke, man muss jetzt starke Signale senden, was passieren würde, wenn es zu einem erneuten Krieg käme. Also erstens sollte man sicherstellen, dass man wirklich beobachten kann auf der ukrainischen Seite, was passiert, sodass die Russen nicht sagen können, das waren die Ukrainer, die begonnen haben. Zweitens müsste man aber auch über Sanktionen sprechen, also eher über Sanktionen von Oligarchen in Russland, wie das Nawalny und sein Team zum Beispiel vorgeschlagen haben, aber eben auch über Nord Stream 2. Das wurde schon einmal in Frage gestellt, als es problematische Verhalten auf der russischen Seite gegeben hat. Und ich denke, das ist jetzt auch der Moment, das nochmal anzusprechen.
Also es wäre jetzt geboten, Vorkehrungen zu treffen für einen möglichen Krieg?
Es wäre auf jeden Fall angeboten, Russland zu zeigen, dass ein erneuter Krieg nicht ohne Folgen bleiben wird und auch, dass die EU zusammen mit den USA steht, also diese transatlantische Einheit möglichst zu zeigen.
Lassen Sie uns auf die ukrainische Seite blicken. Präsident Selenskyj fordert einen schnellen NATO-Beitritt. Ist der ansatzweise realistisch?
Ich denke, in der heutigen Situation ist er nicht realistisch. Ich glaube, das haben wir auch an den verschiedenen Reaktionen gesehen. Also es gibt keine Bereitschaft jetzt der Ukraine, nicht nur eine Mitgliedschaft, sondern die sogenannte Aktionsplan für eine Mitgliedschaft zu geben, weil man nicht denkt, dass die Ukraine die Sicherheit der NATO stärken wird. Im Gegenteil, würde die NATO damit weitere Probleme ans Land ziehen.
Und es würde möglicherweise den Konflikt noch anheizen.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Also darauf deuten auch Aussagen aus Russland hin. Deswegen finde ich das Timing von Herrn Selenskyj etwas unglücklich.
Das aktuell ja immer noch geltende Waffenstillstandsabkommen wurde im sogenannten Normandie-Format vermittelt 2005 mit Deutschland, Frankreich und Russland. Letzterer ebenfalls als in der Rolle der Vermittler. Wäre das ein Format, das eine neue Eskalation noch verhindern könnte?
Also es wäre sicherlich ein Versuch wert. Allerdings glaube ich, dass wir gesehen haben in der Vergangenheit, dass dieses Format bestimmte Erfolge hat bringen können, aber sie waren kleinere Erfolge im Sinne eines Gefangenenaustausches oder vielleicht eine Waffenruhe für eine gewisse Zeit, aber nicht also keine grundlegende Änderung in der Konfliktkonstellation. Ich glaube, das wird so bleiben, aber man sollte trotzdem versuchen, über dieses Format Russland zu vermitteln, dass ein neues Anheizen des Krieges nicht toleriert wird.
Sagt Susan Stewart, sie ist Expertin für Russland und die Ukraine bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Svetlana Tichanowskaja, die belarussische Oppositionsführerin, hat schon vor einem Monat die Revolution in Belarus für gescheitert erklärt. Vorerst jedenfalls. Sie hätten nicht die Mittel, um der Gewalt des Lukaschenko-Regimes gegen Demonstranten etwas entgegenzusetzen. Stattdessen gehe es darum, das Regime unter ständigen Druck zu setzen, bis die Menschen wieder bereit seien, auf die Straße zu gehen. Das sagte sie in einem Interview. Ein wichtiger Eckpfeiler in dieser neuen Strategie der Revolutionäre ist eine Organisation mit dem Namen BIPOL. In ihr haben sich ehemalige Mitarbeiter der Sicherheitsorgane zusammengefunden, die mit dem Machthaber Lukaschenko gebrochen haben. Florian Kellermann berichtet.
Für Alexander Lukaschenko sind die Sicherheitsorgane die Säulen seiner Macht. Während der Proteste wurden Demonstrantinnen und Demonstranten zu Tausenden verhaftet und verurteilt, viele von ihnen in den Gefängnissen gefoltert. Die Repressionen seien beispiellos, sagt Vadim Mozhenko, Analyst beim Institut für strategische Forschungen, BISS, in Minsk. Im vergangenen halben Jahr gab es in Belarus mehr Opfer von staatlicher Gewalt als beim Prager Frühling 1968 oder sogar in den 10 Jahren Solidarność-Bewegung in Polen in den 1980er Jahren. Solche Repressionen hat es in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Unter solchen Umständen ist es klar, dass öffentliche Proteste nicht mehr so möglich sind wie im vergangenen Jahr. Doch auch im Sicherheitsapparat ist in den vergangenen Monaten der Zweifel an Machthaber Lukaschenko gewachsen. Das zeigen die Erfolge einer Gruppe mit dem Namen BIPOL, eine Organisation von ehemaligen Mitarbeitern bei Polizei, Geheimdienst und Militär, die sich gegen Lukaschenko gewandt haben. Ihre offiziellen Mitglieder, einige Dutzend, befinden sich im Ausland. Von dort wenden sie sich an die aktiven Kolleginnen und Kollegen. Bekannte Persönlichkeiten helfen ihnen dabei, so Sergej Skiba, 9-maliger Weltmeister im Kickboxen, der selbst Polizisten trainiert hat. In einem Videoclip sagte er: Wir wollen keinen Krieg und wir sind keine Extremisten, wie sie euch glauben machen wollen. Wir haben genug von der Gewalt, der Erniedrigung und der Repression. Ihr könnt eurer Nation noch helfen und vor allem euch selbst. Legt die Waffen nieder, geht den ersten Schritt. Der zweite wird schon leichter sein. Solche Aufrufe kommen immer besser an. Das zeigen die Erfolge von BIPOL. Die Gruppe wurde im vergangenen Jahr gegründet. Nun veröffentlicht sie immer öfter sensible Informationen sowie Ton- und Bildmaterial direkt aus dem Sicherheitsapparat. Ein Video zeigt, wie von der Polizei Festgenommene knien müssen, wie sie bei der Befragung gefoltert und erniedrigt werden. Andere Aufnahmen geben Hinweise darauf, wie es zum Tod eines Protestteilnehmers im vergangenen August kam. BIPOL nannte auch die Namen von Geheimdienstmitarbeitern, die sich als Provokateure unter Demonstranten gemischt haben sollen. Und es stiftet Unruhe in der Armee. So berichtete BIPOL Anfang Februar, dass Belarus ein Kontingent von 600 Soldaten nach Syrien entsenden wolle, zur Unterstützung des dortigen Machthabers Assad. Daraufhin hätten viele Soldaten den Dienst quittiert, heißt es im Telegram-Kanal der Organisation. Das alles setze das Regime unter Druck, so der politische Analyst Mojeiko. BIPOL ist ein ernsthafter Schlag für das Bild, das die Staatsmacht vom Sicherheitsapparat zeichnet. Sie stellt es so dar, als sei dieser Apparat monolithisch, verschworen, komplett auf der Seite von Lukaschenko. Aber solche regelmäßigen Veröffentlichungen beweisen, dass das nicht stimmt. Allein, dass BIPOL diese Legende widerlegt, stärkt den Glauben der Menschen, dass sie das Regime irgendwann besiegen können. Die Staatsmacht bestätigt indirekt, dass sie BIPOL ernst nimmt. Das staatliche Fernsehen stellt die Organisation in langen Sendungen als extremistisch dar. Einen ehemaligen Soldaten, der mutmaßlich mit BIPOL zusammenarbeitete, nahm die Polizei vor einigen Wochen fest. Lukaschenko selbst meldete sich zu Wort. Ein Kompliment an die Polizisten, die den Schurken aufgedeckt haben. Sie haben ihn erwischt, wie er bei einem Kinderspielplatz eine Bombe in einen Mülleimer gelegt hat. Sie haben ihn dann verfolgt, bis in die Garnison. Stellen Sie sich nur vor, wie viele bei der Explosion gestorben wären. Auf der Grundlage dieses angeblich geplanten Anschlags leitete die Staatsanwaltschaft auch gleich ein Verfahren gegen Svetlana Tichanowskaja ein, die Anführerin der belarussischen Opposition. Sie sei an den Terrorplänen beteiligt gewesen. Tichanowskaja bezeichnete die Vorwürfe als frei erfunden. Doch von der Staatsmacht ging damit ein deutliches Signal an die Angehörigen des Sicherheitsapparats. Wer mit BIPOL kooperiert, muss mit schweren Vorwürfen rechnen. Die Beteiligung an einem Terroranschlag wird mit einer langjährigen Gefängnisstrafe geahndet. Trotz der Erfolge von BIPOL rechnet Beobachter Mojeiko nicht damit, dass in naher Zukunft viele Polizisten und Soldaten den Dienst quittieren werden. Die meisten hätten Angst vor Bestrafung und davor, keine andere Arbeit zu finden.
Der Kampf gegen das Lukaschenko-Regime in Belarus ist nicht vorbei, nur die Methoden der Regimegegner sind andere geworden. Florian Kellermann berichtete über die Gruppe BIPOL. Wenn es um die existenzielle Frage der Sterbehilfe geht, sind die rechtlichen Regelungen in den EU-Staaten höchst unterschiedlich. Aktive Sterbehilfe ist etwa in den drei Benelux-Staaten und seit kurzem auch in Spanien erlaubt, während in Polen auch die passive Sterbehilfe, also das Beenden lebenserhaltender Maßnahmen, unter Verbot steht. Frankreich liegt irgendwo dazwischen. Passive Sterbehilfe ist erlaubt. Außerdem ist es erlaubt, dass Todkranke am Ende ihres Lebens sehr stark sediert werden. Beihilfe zum Suizid und aktive Sterbehilfe sind dagegen verboten. Doch Abgeordneten verschiedener Fraktionen der Nationalversammlung wollen, dass sich das ändert. Heute diskutiert das französische Unterhaus über einen Gesetzentwurf, der aktive Sterbehilfe bei unheilbar kranken Menschen legalisiert. Doch der Vorschlag ist nicht unumstritten, wie Christiane Käs berichtet.
Der Fall von Alaa Kock machte international Schlagzeilen. Der Franzose leidet an einer unheilbaren Krankheit, die ihm immer mehr Schmerzen verursacht. Über die sozialen Netzwerke verkündete er im letzten Herbst von seinem Krankenbett aus: Am 4. September um 0 Uhr breche ich jede Behandlung ab, jede Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Und das wird live auf meiner Website übertragen. Die Franzosen müssen verstehen, was ein Todeskampf bedeutet. Jedoch blockierte Facebook eine weitere Übertragung und Alaa Kock nahm die künstliche Ernährung wieder auf. Um sein Leiden zu beenden, hofft der Mann Ende 50 jetzt auf eine Gesetzesänderung für aktive Sterbehilfe. Unter den Abgeordneten der Nationalversammlung aus verschiedenen Fraktionen kursierten mehrere Vorschläge, die nun zu einem zusammengefasst wurden. Dass im Ausschuss für Soziales diesem Text mit breiter Mehrheit zugestimmt wurde, macht Jean-Louis Touraine optimistisch. Touraine ist Abgeordneter der Präsidentenpartei La République en Marche und gehört damit zur parlamentarischen Mehrheit. Allein seinen Gesetzesvorschlag für eine aktive Sterbehilfe hätten über 170 Abgeordnete aus seiner Fraktion unterschrieben, sagt Touraine, der auch Arzt ist. Er glaubt, die Pandemie habe das Thema noch dringlicher gemacht. Die Kranken, die gestorben sind und nicht künstlich beatmet werden konnten, weil sie zu alt waren oder zu krank, sind erstickt. Das ist sehr hart. Manche haben gefleht, beendet diesen Todeskampf und man konnte ihnen nicht helfen. Ich habe tausende von Briefen bekommen, von Leuten, die mir ergreifend ihre Zeugnisse eines quälenden Lebensendes erzählt haben und die sagen, es ist heute wichtiger als jemals zuvor, aus diesem schlimmen Sterben in Frankreich rauszukommen. In allen Parteien sagen wir, in Frankreich stirbt man schlecht. Deshalb würden dazu auch viele Betroffene in Nachbarländer wie Belgien oder Luxemburg fahren, fügt Jean-Louis Touraine hinzu. Der fraktionsübergreifende Gesetzestext sieht nun vor, dass Todkranke, die körperlich oder psychisch so leiden, dass dies als unerträglich eingeschätzt wird, aktive Sterbehilfe beanspruchen können. Klauseln für das ärztliche Gewissen wurden eingebaut, sowie Garantien über die Einwilligung des Kranken. Vor allem vielen konservativen Abgeordneten geht das aber zu weit und zu schnell. Sie plädieren dafür, die geltende Gesetzeslage besser auszuschöpfen, wenn Schwerstkranken am Lebensende geholfen werden soll. Außerdem wünschen sie sich für eine Gesetzesänderung erst die Meinung des Nationalen Ethikkomitees. Aber die Befürworter einer aktiven Sterbehilfe wollen den Prozess schnell vorantreiben. Die Oppositionsfraktion Liberté et Territoire hat nun als erste einen Termin auf der Agenda der Nationalversammlung ergattert, um den neuen Gesetzestext ins Parlament zu bringen. 5 Abgeordnete der Republikaner wiederum haben im Kampf gegen den Gesetzestext mehr als 2000 Änderungsanträge eingebracht. Das könnte verhindern, dass die Abgeordneten in dem zeitlich eng befristeten Korridor im Parlament über die Neuerung abstimmen können. Jean-Louis Touraine spricht von einer Provokation.
C'est un processus qu'on appelle l'obstruction parlementaire.
Das nennt man Behinderung des Parlaments. Es ist eine kleine Gruppe, 5 sehr konservative, traditionalistische Abgeordnete. Sie wissen, dass sie eine Minderheit sind und haben verstanden, dass das Gesetz beschlossen wird, wenn die Regeln und der Prozess einer demokratischen Mehrheit respektiert werden. Das wollen sie verhindern und nutzen etwas, das zwar legal ist, aber eine ganz kleine Minderheit hindert so die Mehrheit daran, über den Text abzustimmen. Die Diskussion um ein selbstbestimmtes Lebensende ist in Frankreich nicht neu. Die Vereinigung für das Recht in Würde zu sterben zum Beispiel setzt sich seit über 30 Jahren dafür ein. Die Sängerin und Schauspielerin Lynn Renault leistet dem Verein prominente Unterstützung. In einer Videobotschaft spricht die 92-Jährige davon, wie sehr ihr das Thema am Herzen liegt. Ich bin eine Frau der Bühne. Ich weiß, wie viel es wert ist, ein schönes Ende zu haben. Wie bekommt man es hin, seinen Abgang aus dieser großen Szene des Lebens nicht zu verpfuschen? Einfach, indem man Herr seiner eigenen Entscheidungen bleibt. Der Arzt und Abgeordnete Jean-Louis Touraine führt Umfragen an und ist sich sicher:
C'est une priorité pour les Français.
Das Thema hat Priorität für die Menschen in Frankreich und darauf hört die Regierung.
Est à l'écoute des Français.
Sollte die Debatte in der Nationalversammlung nun tatsächlich verhindert werden, so glaubt Touraine, die Gesetzesänderung werde auf anderem Weg wieder ins Parlament kommen, weil sich die Regierung des Themas annimmt oder die parlamentarische Mehrheit seiner Fraktion den Text erneut einbringt. Er will, dass noch in dieser Legislaturperiode in Frankreich Todkranke ein Recht auf aktive Sterbehilfe bekommen.
Christiane Kess berichtete über die Debatte über aktive Sterbehilfe heute in der französischen Nationalversammlung. Hier übernimmt gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Tag für Tag. Bei ihm geht es dann gleich um seelische Verwundungen in der Pandemie. Und das war's von uns von Europa heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.